SWR 2 Podcast.
Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Was gibt's Neues in der Welt der Forschung? In der Welt gibt's ja an sich gerade einiges Unerfreuliches im Moment, das lässt auch uns nicht so wirklich kalt, aber wenn ja auch genauso wie wir mal eine Pause braucht von den ganzen schlechten Nachrichten, vielleicht ist ja heute die ein oder andere verrückte Meldung aus der Wissenschaft für euch dabei. Und die liefern wir beide euch heute, unter anderem mein mathematisch hochgeschätzter Kollege Ineas Roch.
Oha, hallo. Und meine physikalisch-astronomisch hochgeschätzte Kollegin Sina Kürz.
Vielen Dank. Ja, und kommen wir mal direkt zum ersten Thema. Wenn ihr das hier hört, dann ist es aber auch vielleicht schon passiert, denn am 4. März, ne, wir müssen ja dazu sagen, wir sind kein Live-Podcast, sondern...
Wir reden das nicht jedes Mal neu ins Mikrofon, wenn ihr auf Play drückt.
Genau.
Es ist eine Aufzeichnung.
Aber trotzdem ist hier natürlich nichts geschnitten oder so, aber wenn ihr das hört, dann ist vielleicht schon der 4. März und wahrscheinlich auch schon Nachmittag, denn zu diesem Zeitpunkt soll es einen Einschlag auf dem Mond geben. Und diesen Einschlag, das ist kein anderer Himmelskörper, der da irgendwie auf dem Mond einschlagen wird. Das wird auch nicht irgendwas vom neuen Roland Emmerich-Film sein. Nein, es ist eine in eine unglückliche Flugbahn gefallene Raketenstufe, die auf dem Mond einschlagen soll.
Soll die da geplant einschlagen oder wieso unglücklich? Ist das jetzt ein blöder Zufall?
Genau, es ist anscheinend unglücklich. Tatsächlich ist es ungeplant. Also es gibt da einen Einschlagskrater neu. Es gibt nämlich einen amerikanischen Astronomen, Bill Gray heißt der, und der hat so eine Software entwickelt, die heißt Project Pluto. Das ist so ein Programm zur Verfolgung von erdnahen Objekten, wo man halt immer mal so ein bisschen guckt, aha, was fliegt da, wo fliegt es hin, wo fliegt es weg.
Und die klingt eher wie ein billiger Agenten-Thriller. Jetzt lesen Project Pluto.
Project Pluto, der neue Film mit Tom.
Roland Emmerich. Ja. Von Roland Emmerich.
Mit Roland Emmerich von Tom, wie heißt der denn, Tom? Wie heißt der Mission Impossible?
Oder sollten wir schneiden? Tom? Ach, wir schneiden ja gar nicht, er hat vergessen.
Tom? Ach, egal. Ja, es ist auf jeden Fall kein neuer Blockbuster, sondern es gibt diese Software wirklich. Und die hat ein zuerst unbekanntes Objekt entdeckt, welches auf unmittelbarem Kollisionskurs mit dem Mond ist. Ich finde, das klingt erstmal ganz cool und ich würde mich voll freuen, wenn ich das irgendwie sehen könnte. Aber leider wird es für uns nicht so sichtbar sein, denn dieses Objekt schlägt auf der Far Side des Monds ein. Kennst du das, die Far Side und die Near Side?
Ja, ja, selbstverständlich. Das ist die dunkle Seite, die gar nicht so oft dunkel ist, wie man denkt.
Genau, die dunkle.
Also das der englische Name ist schon viel besser, Farside, ja, die abgewandte, die der Erde abgewandte Seite des Mondes. Das ist
naja,
aber gut,
aber
dass da was einschlägt, ne? Weil man weiß ja von da hinten relativ wenig, eben weil der Mond sich durch blöde Physik immer so bewegt, dass er uns das Gesicht...
Das ist nicht blöde Physik, das ist gebundene Rotation, Ineas. Also ich möchte doch mal sehr bitten, ja?
Ja, also durch gebundene Rotation zeigt er halt immer mit der gleichen Seite zu uns. Und weil wir von der Rückseite nichts wissen, ist doch eigentlich cool, wenn irgendwas auf der Rückseite passiert, weil man sich sowieso fragt, zum Beispiel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wie ist der Boden da?
Ja, das stimmt. Der Boden ist da tatsächlich auch ganz anders als auf der Near Side, also auf der uns zugewandten Seite. Da sind auch tatsächlich weniger Krater und sowas. Also es sieht wirklich ganz anders aus. Da gibt's
bis jetzt.
Von, könnt ihr mal bis jetzt, bis Project Pluto da was entdeckt hat. Und ja, was schlägt da ein? Man dachte zuerst, es sei ein Asteroid. Dann ging man davon aus, dass es sich um eine Raketenstufe von der Falcon 9 handelt, also dass Elon Musk wieder schuld ist. Die hatte nämlich ungefähr zu der Zeit, damals, als man das entdeckt hat, einen Satelliten ins All gebracht. Und ja, normal ist es halt so, muss man vielleicht dazu sagen, dass so Raketenstufen im All meistens zurückgelassen werden und die dann irgendwann irgendwie in der Atmosphäre einfach verglühen. Ne? Das sind so die Pläne. Kann sein, dass sowas dann auch mal aus Versehen auf den Mond einschlägt. Naja, aber jetzt weiß man oder jetzt ist man sich zumindest sehr, sehr sicher, es ist eine chinesische Raketenstufe, die dort einschlagen wird von irgendeiner Mission von 2014. So sieht's jetzt aus. Das sind die neuesten Erkenntnisse von Project Pluto und morgen, also...
Hast du mit denen einen Werbevertrag?
Von Project Pluto?
Hm? Ich sag's meine Project echt Pluto.
Gern. Es klingt doch wirklich schön, oder? Project Pluto.
Ja.
Es klingt wirklich wie ein Filmtitel, ne? Project Pluto, der neue Film.
Eins von eins Physikerinnen würden Project Pluto kaufen.
0 von 1 Mathematiker,
0 von 1, ja. Und die Chinesen sind schuld.
Also sie haben es wohl nicht zugegeben bis jetzt, aber es sieht ganz so aus, als wäre es eben eine chinesische Raketenstufe, die da einschlagen wird. Es ist aber auch gar nicht so schlimm, also viele sagen so, oh, Was soll das denn? Die schöne Mondoberfläche, die wir ja sowieso nicht sehen, wird mir gerade klar. aber es ist eigentlich ganz cool, wenn Sachen auf den Mond einschlagen für irgendwelche anderen Forscher. Also man hat ja auch schon super oft, wie du hast ja eben schon gefragt, irgendwelche Sachen ganz geplant einschlagen lassen, um zum Beispiel dann irgendwie so seismische Messungen zu haben. Da kann man ja super viel über diese Erschütterung, über die Oberflächenbeschaffenheit von der Mondoberfläche herausfinden. Und deswegen, man kann eigentlich, egal was passiert, egal ob irgendwas kaputt geht oder so, man kann immer was dabei rausfinden. Irgendjemand in der Forschung freut sich immer darüber, wenn irgendwas kaputt geht oder irgendwas schief geht oder so. Ich finde es aber
auch
ganz
nicht genau weiß, was da runterkommt,
ja,
ist die Frage, wie viel man dann da lernt. Ne? Ich frage mich gerade, ob das irgendwie, ob man eine Haftpflichtversicherung braucht, wenn man eine Rakete hochschickt. Weil jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt raus, nee, das waren nicht die Chinesen, das war auch jetzt keine Falcon 9, sondern das war meine Rakete.
Deine Ideas. Die ja. Wasserrakete aus dem Garten mit deinen Kindern, die hast du da.
Ja, ich sag mal, ich muss noch ein paar Folgen Fakt abmachen, dann bin ich auch wie so ein Richard Branson oder ein Elon Musk, dann habe ich auch ein bisschen Geld und dann sage ich auch, ich schicke auch mal eine Rakete hoch. Und wenn das meine ist, die blöderweise dann da irgendwie auf den Mond stürzt.
Kann ich mal kurz fragen, wieso kannst du nach ein paar Folgen Fakt ab schon Raketen bauen? Ich glaube, ich muss da mal irgendwie mit unserem Arbeitgeber sprechen. Also ich brauche da um einiges mehr Folgen. Aber okay, ja, dann wirst du eine Rakete hochjagen und dann?
Ja, was ist, wenn ich da schuld bin? Also ich frage mich, wenn ich jetzt eine Rakete hochschicke und dann stürzt die irgendwo hin. Wenn die zum Beispiel auf die Erde stürzt und was kaputt macht, denke ich, dass ich daran schuld bin und das bezahlen muss.
Genau, wenn die jetzt je nachdem, auf den Mond in welchem stürzt, Vorgarten es landet. Ne?
Genau. Wenn die auf den Mond stürzt, ist egal?
Das ist eine extrem gute Frage, die ich dir auch natürlich nicht beantworten kann. Aber prinzipiell gehört der Mond ja erstmal niemandem, oder? Außer vielleicht so der eine Quadratmeter, auf dem die amerikanische Flagge steht, oder?
Leute, wenn ihr das wisst, dann meldet euch. Wem gehört der Mond und wem muss ich Schadensersatz zahlen, wenn ich da was kaputt gemacht habe? Das wäre total cool, falls ihr das wisst. Sina, du hast gesagt, du kannst unsere WhatsApp-Nummer auswendig.
0174-4321-508 oder schreibt uns eine Mail an faktab@swr2.de, damit wir das endlich wissen und Aeneas klären kann, wenn was bei seinen zukünftigen Mondmissionen bei Space A oder wie nennst du deine Raumbehörde dann?
Leute, schickt mir noch einen coolen Namen mit.
Ja, genau, einen coolen Namen für Aeneas Raumfahrtbehörde wäre vielleicht auch ganz gut. Naja, weißt du eigentlich, was alles an Müll auf dem Mond gibt? Das wollte ich ja eigentlich auch noch erzählen.
Die amerikanische Flagge?
Zum Beispiel. Eigentlich ist es schon Müll, ne? Also warum liegen da irgendwelche Flaggen rum? Aber das ist nicht alles. Auch so Werkzeuge, Kabel, irgendwelche Kameras. Was ich auch echt wahnsinnig finde, Handtücher, Nagelscheren und Golfbälle. Und jetzt frag mich nicht, warum da Golfbälle liegen. Welcher
da hat einer aber einen sehr, auf der Erde, aber einen sehr starken Abschlag gehabt, ne? Ja.
Das ist es wahrscheinlich, deswegen, also das hat gar nichts mit der NASA zu tun, diese Golfbälle sind halt von irgendwelchen sehr ambitionierten Golfspielern. aber natürlich auch Plastikbehälter mit Urin, Stuhlgangtüten, solche Sachen. Es gibt auf der NASA-Seite sogar eine Tabelle, die 22 Seiten lang ist, wo wirklich jedes bisschen Müll einmal aufgelistet ist. The Catalog of Man-Made Material on the Moon.
Apropos mit den Golfbällen, das passt total gut, das wollte ich eigentlich erst später erzählen, aber wir haben ja eine Nachricht gekriegt. Jan, vielen Dank dafür. Jan hat uns geschrieben, wir hatten in der letzten Folge die schöne Schrottschlagzeile, Mexiko will Roboter mit dem Katapult auf den Mond schießen und wir haben das für euch zerlegt, das geht natürlich nicht und diese Schlagzeile ist hochgradig irreführend. Und Jan hat uns geschrieben, doch, das geht schon in gewisser Weise, da gibt es ein Start-up, das will Satelliten in den Weltraum schleudern. Spin Launch heißt dieses Unternehmen und das ist im Prinzip eine große Salatschleuder, da dreht sich halt so ein Riesenteller, 30 Meter groß und da ist eine kleine Rakete dran und wenn man die im richtigen Moment loslässt, hat die gerade so viel Schwung, dass die einfach durch diesen Rotationsschwung nach oben fliegt.
Und die kann wirklich die Erde verlassen dann?
Das ist eine coole Sache, wenn es klappt. Das ist noch ein Start-up. Ob das genau geht, weiß noch keiner. Ich habe gelesen, Experten haben da schon ein bisschen rumgerechnet und aus dem, was man da öffentlich sich zurecht glauben kann, geschlossen, der Probekörper hat es auf 3 Kilometern Höhe geschafft. Unsere zweite Meldung heute kommt direkt aus dem Grab des Pharaos, Tutanchamun. Ich musste erst mal gucken, wie man den richtig ausspricht.
Wollte ich gerade sagen, wer wusste vorher schon, wie man Tutanchamun ausspricht? Aeneas Roch wusste es nicht.
Ich wusste es nicht, aber pass auf, ich habe ja gesagt, der heißt Tutanchamun. Und wir haben ja so eine Aussprachedatenbank hier im Radio. Und da steht drin, man kann beides sagen. Aber ich habe jetzt extra für euch Tutanchamun gesagt. Aus dessen.
Welche gibt es? Also was sind die beiden?
Tutanchamun. und Tutanchamun.
Ah, ich sag immer Tutanchamun.
Darauf einigen wir uns jetzt. Also aus dessen Gruft gibt es eine Meldung, der hatte allerlei Zeug in seinem Grab liegen. Unter anderem ein Dolch aus Eisen. Und der Clou an diesem Dolch ist, vor 3400 Jahren, als der beerdigt wurde, da wusste man in Ägypten noch gar nichts von Eisenverhüttung. Da ist die Frage, wie kommt also ein Eisendolch da in das Grab? Und das wurde inzwischen untersucht und es kam raus, es klingt wie eine ausgedachte Geschichte, das Eisen wurde nicht auf der Erde hergestellt, sondern die Klinge kommt aus dem Weltraum.
Nein. Moment, die Klinge oder das Eisen?
Das Eisen.
Woraus diese Klinge geschmiedet wurde.
Ja, genau.
Geschmiedet ist richtig, ne? Das ist Meteoriten... Eisen oder was ist das?
Ja, guck mal, du als Expertin hast das natürlich sofort erkannt. Ja klar, also das ist auf die Erde geregnet als Meteor. Und da hat man gesagt, prima, Eisen, mache ich doch ein schönes Messer draus. Und jetzt gibt es eine aktuelle Studie, es gibt da ganz, ganz viele Studien, das ist seit Jahren ein heißes Thema, aus Japan von einer privaten technischen Hochschule. Die haben untersucht, aus welcher Art Meteor kommt genau der Stoff, aus dem die Waffe gemacht wurde. Und...
Aus welcher Art von Meteor?
Genau, es gibt ja verschiedene. Und woher kam dann der Dolch? Wie kommt der Dolch dann in die Grabkammer?
Ja, okay, also woher kam der Dolch? Sag erstmal, woher?
Lustigerweise ist das heiße Indiz jetzt, hat überhaupt nichts mit dem Metall zu tun, sondern die haben sich angeguckt, der Griff, der ist auch sehr schön, da sind so... Gold und Diamanten draufgeklebt, Bergkristall.
Wie man sich das so vorstellt, ne, bei einer Mumie, dass sie irgendwie so schicke Waffen hat. Ne?
Genau, genau. Und da haben die rausgefunden, das Zeug wurde festgeklebt mit einer kalkhaltigen Masse. Und die gab es in Ägypten auch noch nicht. Und dann haben sie sich überlegt, jetzt nicht naheliegend, es war ein Klebestift aus dem Weltall, sondern das muss das Geschenk eines fremden Herrschers gewesen sein.
Und man weiß aber nicht, welcher.
Man weiß sogar, welcher. Man hat so ein paar Tontafeln und stellt fest, dass es da irgendwie Korrespondenz gab und vermutet dann, ah, das muss da und daher kommen, ungefähr da, wo heute Nordsyrien ist. Ich habe das noch nie gehört. Das ist der König von Mitanni.
Okay, und der war anscheinend ein guter Freund oder so? Oder vielleicht waren ja auch die Eltern befreundet von Tutanchamun und diesem König. Wie war sein Name nochmal? König?
Der König von... Der Name steht hier gar nicht.
Also.
Der König von Mitanni.
Okay, der König von Mitanni war anscheinend mit Tutanchamun befreundet und hat dann als Grabbeilage diesen Dolch mitgebracht, ja? Und dann haben die den da reingelegt. Schöner Eisendolch.
Ich frage mich auch, gibt es nicht andere Erklärungen? Ne? Also schön, dass ja, man offensichtlich woanders solche Dolche herstellen konnte, aber vielleicht war das ja auch ein Geschenk eines Lovers. Mhm. Oder ein Mitbringsel aus dem Urlaub.
Auch nicht schlecht.
Sind die damals überhaupt in Urlaub gefahren? War das damals und wo?
Ja, Ägypten ist doch schon ein Urlaubsland. Muss man doch nirgendwo anders reden, oder?
Vielleicht ist auch auf eine Anzeige reingefallen. Da arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Genau, hat es irgendwo bestellt und oder hat den Dolch irgendwo bestellt. Nee, aber das ist natürlich sehr cool. Vor allem, dass es eben irgendwie aus dem Weltall kommt, ne? Legt ja natürlich auch direkt tiefer. Also eigentlich ist das schon wieder, ich finde generell, unser Podcast bietet immer sehr oft Material für irgendwelche krassen Spielfilme und Drehbücher, oder? Also wenn man einen Dolch findet, der aus Material ist, das klar aus dem Weltall anscheinend stammt. Ist doch klar, dass irgendwelche Aliens bei der, oder dass Tutanchamun vielleicht auch ein Alien war oder so. Also ich habe jetzt schon 1000 Ideen, welchen Film ich daraus machen könnte. So ein bisschen wie Fünftes Element oder so. Da sind die doch auch in irgendwelchen Pyramiden unterwegs oder so.
Stargate, und,
ja.
In der Pyramide
so, genau.
Ist einfach der Eingang zur anderen Welt.
Ja, oh, das finde ich mega gut.
Bestimmt ist der Dolch der Schlüssel. Das ist der Schlüssel von der Gartenlaube von den Aliens. Aber guck mal, es ist tausende Jahre später und wir reden da jetzt schon relativ lange drüber. Es erregt immer noch die Gemüter. Das war doch mal ein cooles Geschenk. Ja? Also,
auf jeden Fall.
Was würdest du denn schenken, um 3000 Jahre später noch Eindruck zu machen? Ganz schön schwierig.
Ich hab gerade selber überlegt, was ich mit ins Grab nehmen würde, außer ganz viele Geheimnisse. ganz schlecht schneiden wir auch raus.
Es wird nicht geschnitten.
Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich gehe ja nirgendwo, ich bin ja ein richtiges Opfer und gehe nirgendwo ohne mein Handy hin.
Das ist ja in 50 Jahren schon ein Riesenlacher. Ne? Das ist ja,
das
wenn heute einer
so ein altes iPhone,
5¼ Zoll cool. Floppy-Diskette mit im Grab hat, wird man auch nicht sagen, boah, cool.
Das ist auch süß, doch das ist auch schön. Irgendwas ganz Altes.
Es sollte aber was sein, was auch lange hält. Das darf ja nicht verwesen. Ne? Das heißt, wenn du denkst, ich packe die Tageszeitung mit rein, um es den Historikern einfach zu machen, es ist nicht so eine gute Idee. Ich habe mal geguckt, wie lange die halten würde. Überraschenderweise tatsächlich lange, ein paar Jahre. Bis die Tageszeitung verrottet. Ja. Nylonstrumpfhosen, 60 Jahre.
Ja.
Babywindel, ja. 500 Jahre.
Babywindeln, mehr als Nylonstrumpfhosen, ja. 500 Jahre.
Und jetzt halte ich fest, Styropor, 6000 Jahre.
Was?
Also,
ich habe gestern noch was aus Styropor ausgeschnitten und es sind so ein paar Styropor-Schnipsel vom Tisch gefallen und die liegen jetzt irgendwo im Garten für die nächsten 6000 Jahre anscheinend. Ja, aber sowas willst du ja nicht mitnehmen, nee. Also Styropor, es sei denn, du schneidest da irgendwas Schönes draus aus oder so, aber ich habe keine Ahnung, was willst du denn mit ins Grab nehmen?
Was aus Styropor, weil das so lange hält.
Ja. Ich habe wieder ein schönes Thema aus der Raumfahrt dabei. Und zwar, wir kennen ja alle Astronautenanzüge, ne? Also wenn die in der Heldenpose dann da irgendwie in Zeitlupe, ne? Also sobald man Astronautenanzug an, läuft man auch in Zeitlupe. Da tut man natürlich tatsächlich, weil man sie meistens auch in Schwerelosigkeit anhat und man da jetzt nicht so die mega schnellen Bewegungen machen kann. Aber egal, sie sehen auf jeden Fall unfassbar cool aus und ich wollte auch schon immer mal so einen Astronautenanzug anziehen. Ich bin aber nur so 1,60 groß und auch relativ dünn und ich habe mich auch schon immer gefragt, ob es für mich überhaupt ein passendes Modell gäbe. Und ich bin damit auch nicht alleine. Viele AstronautInnen haben mit den bestehenden NASA-Raumanzügen echt so ihre Probleme. Dass sie einfach nicht so richtig passend sind. Also,
hä? Ist das irgendwie Massenware? Ich dachte, so viele gibt es doch nicht. Ja, genau.
Es gibt irgendwie 18 Modelle, glaube ich, insgesamt. Und 18 Modelle klingt jetzt erstmal gar nicht so wenig, aber Menschen sehen ja auch einfach komplett unterschiedlich aus, so, ne? Und sind unterschiedlich groß oder haben unterschiedlich, weiß ich nicht, da ist der Oberkörper oder haben breitere Schultern und so weiter. Ne? Und Astronautenanzüge sind ja nicht irgendwie wie so ein lockeres Shirt, was irgendwie so hängt, ne? Sondern sind halt. Weiß ich nicht, sollten schon gut sitzen so. Und das tun sie wohl anscheinend nicht, weil echt viele AstronautInnen so über Schulterverletzungen dann klagen oder irgendwo bestimmte Druckstellen haben und sie sich auch extrem mühsam nur darin bewegen können. Also ich weiß nicht, ob du mal, ich hatte mal so einen Astronautenhandschuh an und ich meine, die müssen ja mit den Dingern irgendwelche Schraubenschlüssel halten und weiß ich nicht, irgendwie Werkzeug so. Ne? Und wenn du dann mit diesem Handschuh mal so deine Faust zusammendrückst, ne, das fühlt sich schon so an, als hättest du irgendwie einen Tennisball in der Hand und müsstest den zusammendrücken, selbst wenn du keinen Schraubenschlüssel in der Hand hast. Also es ist echt sehr, sehr schwierig. Und das Problem will man lösen. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber seit einigen Jahren haben viele Leute aus den Naturwissenschaften bei Problemlösung immer eine Lösung im Kopf, nämlich die Frage, kann man da irgendwas 3D drucken? Genau das ist jetzt der Plan.
Ja, ich drucke ja meine Unterhosen im 3D-Drucker. Ich arbeite noch an der perfekten Konsistenz. Ja. Etwas steif, die ganze Geschichte, aber sonst.
Genau, das Plastik ist vielleicht nicht so optimal, aber es wird ja auch an jede Menge Materialien geforscht, die man für 3D-Druck nutzen kann. Und es gibt eine ehemalige NASA-Astronautin, die Dr. Bonnie Dunbar. Und die möchte gerne neue Raumanzüge entwickeln und zwar mit 3D-Druck. Und das funktioniert so.
Sie druckt es aus Meteoriteneisen.
Ja. Aus Weltraumschrott wäre ja eigentlich noch besser. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aus welchem Material sie das druckt, ob es Baumwolle-Druck gibt oder was auch immer man gerne für Material an seinem Körper haben möchte. Aber auf jeden Fall macht sie vorher so einen digitalen Körperscanner. Also es wird vorher der Körperbau des Astronauten analysiert mit so einem Scanner und dann soll für jeden Astronauten, das ist zumindest der Plan, ein individueller, personalisierter Raumanzug gedruckt werden. Und ich finde das mega geil.
Finde ich auch
cool. Und würde mir, ja, also auch allein für so Langzeitmissionen, ne? Wenn du dann mal wieder irgendwie mit deinem Raumanzug, weiß ich nicht, mit dem Raumanzuggürtel an der Schleuse hängen geblieben bist oder so, ist wieder so ein Riss drin. Aha, Mist, wir haben ja den 3D-Drucker, können wir ja alles reparieren. Finde ich auf jeden Fall mega geil. Und auch, ich glaube, sehr viele AstronautInnen werden da sehr dankbar sein, weil du kennst das ja, das nervt ja schon, wenn man eine Jeans anhat, die nicht richtig sitzt. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, damit musst du ja nicht mal 6 Stunden im Vakuum irgendwie ein paar Schrauben 400 Kilometer über der Erde anziehen. Also ich finde, das ist schon wirklich was sehr, sehr Sinnvolles. So.
Es ist Wahnsinn, dass es das nicht eh schon gibt. Ich habe gedacht,
ja.
Bei den paar Leuten, die ins All fliegen, ist das sowieso eine Maßanfertigung. Und wenn ich, ich sag mal, für ein paar hundert Euro in Thailand einen maßgeschneiderten Abendanzug bekommen kann, habe ich gedacht, dass jemand, der aus einem Bewerbungsprozess mit irgendwie 10.000 Teilnehmern am Ende als einziger oder als einer von 5 Leuten überbleibt, dass der wenigstens einen maßgefertigten Anzug kriegt und nicht, ja, dann kannst du mal hier gucken, hier ist M, hier ist L, wenn es nicht passt, Pech gehabt. Also ich bin geschockt.
Wirklich? Du hast vollkommen recht, ich meine, mit dem Anzug, den du dann aus Thailand mitbringst, der muss ja nicht vor den krassen Temperaturschwankungen und vor dem Vakuum dich irgendwie schützen. Also so ein Raumanzug ist, glaube ich, ein paar Euro teurer.
Könnte sein,
ich sagen.
Ja.
Aber ich finde das richtig gut, dass die da, also die NASA unterstützt das auch und sind wir mal ehrlich, die müssen sich auch ranhalten. Weil hast du mal die SpaceX-Raumanzüge gesehen?
Ja, die sehen
die
aus.
Die sehen mega geil aus.
Die sehen geiler aus als den ersten Star Trek-Filmen.
Ja. Die sehen auch viel geiler aus als die Sachen von der NASA, finde ich ehrlich gesagt. Ja, also ich finde das eine gute Sache und ich hoffe, dass, wie du es eben schon gesagt hast, dass sich das auch auf unsere Modeindustrie irgendwann übertragen lässt, weil ich würde echt gerne mal irgendwie einen passende BHs zum Beispiel drucken. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist, weil BHs gibt es auch immer nur bestimmte Modelle und einen passenden BH zu finden ist auch fast so unmöglich wie den passenden Astronautinnenanzug. Deswegen bitte das als Erstes übertragen dahin. Liebe Dr. Bonnie Dunbar.
Unsere letzte Meldung für heute kommt wieder aus der Kategorie Kandidat für die Schrottschlagzeile des Monats. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das kann nicht sein. Putzen ist für Männer zu gefährlich.
Für Männer?
Mhm, für Männer.
Und also für du meinst wirklich jetzt speziell für Männer und für Frauen nicht, oder was?
Genau, genau. Und da haben sich natürlich alle drauf,
bestimmt,
ja, drauf gestürzt. Das halbe Internet ist voll damit. Ich lege jetzt mal ein paar aktuelle Schlagzeilen vor. Studie warnt, Putzen ist für Männer viel zu gefährlich. Putzen kann für Männer tödlich sein. Und jetzt das Allerbeste, Putzen ist für Männer lebensgefährlich, weil sie zu doof sind. Schöne Grüße an die Kolleginnen nicht. Von Brigitte und Barbara. Danke für euren Beitrag zu einem modernen Miteinander. Und nebenbei, das Allergeilste ist, diese Geschichte ist uralt, die ist von 2017, aber wir klären das ganz kurz für euch, worum geht's da.
Also ist das was Aktuelles, mal ganz kurz, das, von 2017?
Oder? Die Studie ist von 2017 und warum die jetzt gerade irgendwie groß hier durch die Medien geistert, keine Ahnung.
Weil jetzt Frühjahr ist, bald Frühjahrsputz, deswegen natürlich.
Vielleicht, ja. Die Freie Universität Brüssel hat das untersucht. Die hat über 10 Jahre lang das Sterberisiko von Reinigungskräften untersucht, von männlichen und weiblichen. Und dazu haben sie verschiedene Leute untersucht, 200.000 Männer und 60.000 Frauen aus verschiedenen Berufen. Und jetzt kommt das Ergebnis. Das ganz sachliche, nüchterne Ergebnis. Männliche Reinigungskräfte haben ein 45% höheres Sterberisiko als Leute, die zum Beispiel im Büro arbeiten.
Und okay, aber
bei weiblichen Reinigungskräften ist es ein 16% höheres Risiko. Das heißt tatsächlich, männliche Reinigungskräfte haben ein höheres Risiko als weibliche und beide zusammen haben ein höheres Risiko als Leute, die nicht Reinigungskräfte sind.
Okay, aber das liegt jetzt nicht an, das liegt jetzt nicht daran, weil Männer zu blöd sind und auf dem Putzfilm, den sie gerade aufgetragen haben, ausrutschen oder so, sondern die haben dann wirklich das Sterberisiko höher wegen Lungenkrankheit oder so? Oder also warum ist da dieser Unterschied? Das steht doch da bestimmt auch irgendwo, oder? Das hat doch die Studie dann untersucht.
Eben nicht. Die Studie sagt, wir halten fest, Reinigungsberufe haben ein höheres Risiko und es gibt da ein paar Vermutungen. Dass Männer zu doof sind, weil sie zum Beispiel den Kloreiniger trinken, keine Ahnung, aber es liegt ja vollkommen auf der Hand. Ne? Kontakt mit
das riecht gut. Ich probier mal.
Üblen Chemikalien und es könnte sein, dass Männer damit sorgloser umgehen. Ich denke, bei Profis ist das unwahrscheinlich. Leute, die jeden Tag ätzende Reiniger anfassen, haben in der Regel Handschuhe an. Aber es könnte sein, habe ich mir überlegt, dass Männer eher mit aggressiven Mitteln zu tun haben, weil Reinigungskraft kann verschieden sein. Die einen machen Staubsaugen im Großraumbüro und die anderen kratzen irgendwo Graffiti ab oder versuchen sonst was irgendwie mit aggressiven Reinigern zu machen. Aber es gibt auch generell die Erkenntnis hier, Putzen ist gefährlich und da gibt es auch eine aktuelle Studie zu. Die ist jetzt wirklich von Ende Februar und die sagt, Putzmittel sind belastender für die Atemwege als Autoabgase.
Boah, das ist aber auch keine Überraschung, ne? Moment, als Autogase sogar?
Genau.
Ah.
Hat mich auch überrascht, fand ich cool, aber danach habe ich auch gedacht, ja, ist ja klar. Ich hänge selten mit meinen Lippen am Auspuff und sauge da direkt die Abgase raus, wohingegen, wenn ich die Toilette putze, ich schon im gleichen Raum bin und das sehr nah einatme.
Du musst einfach immer das Fenster aufmachen dann, Eneas.
Ich glaube auch, ja. Ich habe mich gefragt, ob eine Maske was bringt. Dann habe ich mir gerade diese Studie durchgelesen, da steht drin,
ja,
es gibt
bestimmt.
Zum einen ist das Problem, dass man diese flüchtigen organischen Verbindungen einatmet, zum anderen aber auch gibt es Reaktionsstoffe. Das Putzmittel reagiert mit der Luft. Und das ist zwar ganz, ganz wenig, super geringe Masse, aber die Partikel haben Nanogröße und können deshalb tief in die Lunge gelangen. Und dachte ich, ob die Maske dann was bringt.
Ja, aber wahrscheinlich bringt sie mehr, als wenn du sie nicht aufhast, ne?
Schaden wird
wie
es man's nicht.
Auch, genau. Wie man es auch während dieser Pandemie oft sagt, so, ne? Also es kann auf jeden Fall nicht schaden, das mit Maske zu machen und lüften. Das sind meine Tipps, weil ich mich so gut mit Putzen auskenne.
Genau. Und ich werde jetzt einfach den Rat aus diesen seriösen Medien befolgen und sagen, ich lasse es lieber, es ist so gefährlich für mich. Genau.
Schatz, tut mir leid, ne? Also wenn du mich liebst, dann musst du leider putzen, weil du willst doch nicht, dass es mir schlecht geht, dass ich vor dir sterbe. War das schon unsere vierte Wissenschaftsgeschichte, Ineas?
Ja, Sina. Ja, das war es schon. Und ich werde erst als erstes losgehen und mir Project Pluto kaufen. Danke für den Tipp.
Den neuen Film mit Tom Holland. Genau. Und ich gehe jetzt mal ganz schnell zu meinem 3D-Drucker und versuche aus meinen ganzen Stoffresten, die ich habe, mir irgendeinen passenden BH zu drucken. So endet Fakt ab, ne? Also das ist. Wir stellen bekloppte Studien und bekloppte Wissenschaft vor und ziehen daraus noch beklopptere Schlüsse.
Und ich drucke mir einen Tom Hanks aus Styropor.
Okay, jetzt ist vorbei. Wenn ihr noch andere Folgen hören wollt, schaut in die anderen Folgen rein und habt noch eine schöne Woche und bis nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.